Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Thank You for Riding Podcasts, powered by Deuter. Natürlich geht es auch heute wieder um Mountainbiken, um Fahrradfahren, sogar ein bisschen um BMX fahren. Das heißt, wir müssen aber auch ein bisschen in der Geschichte kramen. Am besten kramen in der Geschichte mit einer echten Legende. Und dazu habe ich mir heute aus Berlin Timo Pritzel als Gesprächspartner eingeladen. Ich hoffe, der Name Timo Pritzel sagt euch allen was, aber vielleicht habt ihr seinen ganzen Werdegang nicht so auf dem Schirm. Damit wird euch heute geholfen. Aber jetzt, Timo, herzlich willkommen. Sag doch mal ein paar Worte zu dir und gib ein bisschen Einblick in dein Leben. Hallo, Timo.
Hallo. Bin aus Berlin, bin 45 und bin mittlerweile seit 84 am BMX und Mountainbike fahren. Und freue mich immer noch dabei zu sein und Spaß zu haben, ja.
Wie ist es bei dir? Können wir bei dir von Legende sprechen oder verweigerst du das Wort genauso wie zum Beispiel Tibor Simai oder Hans Ray? Der fand es auch nicht so witzig, weil er meinte, hey, ich bin noch am Leben.
Ach, alles gut. So, ich freue mich ja so auch. Ich höre so oft auch mal so Stories, so dieses, als du irgendwie Vollprofi warst und voll am Start warst, da war ich irgendwie 15 und im Kinderzimmer hing dein Poster. Und es sind ja auch immer coole Stories. Und ich, wie gesagt, ich habe meine High Time gehabt so und bin froh, immer noch gut dabei zu sein und mit dem Fahrrad um die Welt zu reisen sozusagen. Und alles cool, ja.
Ja, aber das mit den Kindertagen, das ist schon was. Lustigerweise, wie ich mich auch noch mal so ein bisschen auf dich, ja, in Anführungszeichen vorbereitet habe, fiel mir irgendwie so ein, jetzt Moment mal, du musst noch mal kurz in den Keller, kramte so in der uralten Beikiste und was fand ich? Mein Atmosphäre-T-Shirt, wo ich mir gedacht habe, ach Wahnsinn, das gab's ja wirklich auch noch. Aber eins nach dem anderen, fangen wir ganz vorne an. Wie ging das denn bei dir los, Timo?
Okay, also wahrscheinlich, also für die BMXer ist es eine klassische Story, aber damals, als der Film E.T. rauskam, war halt einfach ein großer BMX-Boom. Und bei mir im Neighborhood in Neukölln, Berlin-Neukölln, haben alle Kids, was heißt alle Kids, aber viele coole Kids hatten BMX-Räder und das hat mich gleich gecatcht. So. Und meine Eltern sind schon immer sehr viel Fahrrad gefahren. Und auf dem Spielplatz waren halt ein paar Kids, die so Wheelie-Battles und Bunny-Hops gemacht haben. Und ich war, und wie damals in den 80ern war das auch noch mehr so, die Kids waren einfach draußen. Da gab es halt nicht Handy und Computer und Fernsehen durfte man noch nicht. Also ich jedenfalls nicht so richtig. Und dann war ich halt einfach den ganzen Tag draußen. Und das war für mich super spannend und total cool, weil die Großen, die Größeren, die mochten mich, die 10-, 12-Jährigen. Und die haben mich halt mitgenommen auf ihre BMX-Touren. Also was BMX-Touren war für mich halt, weißt du, wenn du 6 bist, dann ist das eine krasse Reise, wenn du mit 10-Jährigen eine Viertelstunde zum nächsten BMX-Spot fährst. So. Und das hat mich super motiviert. Und mein Papa war Motorradmechaniker und beim TÜV, also davor, und dadurch kannte er einen der ersten BMX-Shops in Berlin, der hieß Motorradschütze. Und der hatte einen Motorradladen und einen BMX-Laden. Und dadurch habe ich dann mitbekommen, dass es so BMX-Racetracks in Berlin gibt. Und das war halt auch total cool für mich. So, das hat mich so gecatcht. Und auch, ich meine, ich hatte ja erst ein 16-Zoll BMX-Rad. Ich war ja ein super kleiner Knirps. Ich war ja 6 halt, wie gesagt. Ne? Und das Rad ist ziemlich schnell kaputt gegangen und ich konnte dann ziemlich schnell, habe ich dann 20-Zoll Bike gehabt, ein Rallye Burner, was aber unglaublich schwer war. Das war um die 18, 19 Kilo für ein BMX-Rad. Und habe aber halt super viel Spaß gehabt, einfach auf der BMX-Bahn und die Großen zu sehen und einfach zu trainieren, zu verlieren, so ein bisschen die ersten kleinen Erfolgserlebnisse zu haben. Und auch die BMX-Szene hat mir sehr gut gefallen. So, ja.
Ich glaube, damals war ja BMX noch eher als auf Rennstrecke, oder? Auf was man heutzutage vielleicht mal als Pumptrack XL abtun würde. Weil es gab es damals schon wirklich die Vielzahl an Skateparks, Streetspot oder sonstiges, oder ist man eher wirklich Rennen gefahren?
Nee, genau. BMX Race war so der große Boom so, aber natürlich ist man trotzdem einfach auf dem Spielplatz rumgefahren und hat sich Wurzeln gesucht, hat sich Steine über Bretter gelegt und hat sich kleine Rampen gebaut. Und In Berlin war schon auch dafür bekannt, dass es immer so viele waren, die, also eine coole Jump-Szene. Wir sind dann halt einfach den Racetrack rückwärts rum, haben Transfers gesucht. Und ich hatte auch Freunde, die so BMX-Shows gefahren sind. Das war noch gar nichts, das war so eine Mischung aus Freestyle. Ich meine, es war eigentlich eine Jumpbox, wo wir in der Mitte manchmal ein Auto reingestellt haben und als Highlight die immer ein bisschen weiter weg gepackt haben, die Rampen. Und die erste Show hatte ich auch, ja, das war auch 84, glaube ich, in Neukölln auf einem Straßenfest gesehen. Und für mich waren es halt die Idole aus der BMX Speed Zeitung, die es damals gab. Und es war so meine Bibel einfach. Und dann mit denen und wie später, was war das, ja, 6 Jahre später bin ich dann die Shows mitgefahren mit denen. Und es war total cool für mich, ja.
Und dann die Liebe aber zum BMX Vollblut, oder? Dann gab es nichts mehr anderes als BMX rund um die Uhr.
Ja, definitiv. Und also meine Eltern haben mich da total cool unterstützt, weil natürlich als 12-Jähriger und wenn die Europameisterschaft ist in Schweden oder Norwegen, Weltmeisterschaft, dann braucht man ja Unterstützung von den Eltern. So vom Verein war das auch total cool, dass ich schon oft auch alleine so als 10-Jähriger am Wochenende mit ihnen alleine mitgefahren bin. Und die Rennen waren ja echt oft an den Wochenenden. Ja, und ich bin halt immer besser geworden, war immer einer, der schon gut springen konnte. Aber für mich war schon der Fokus BMX Racing. Und dann so Stück für Stück halt, ja, was war das? Ich glaube 92 oder 93 bin ich das erste Mal deutscher Meister im BMX Race geworden. Da war ich, glaube ich, 14, ja.
Dann ist aber auch schon erstaunlich, oder? Weil du ja, wie gesagt, nicht gerade unerfolgreich warst im BMX, um dann zu sagen, ja, irgendwann müssen die Reifen dann größer werden.
Ach, das hat sich einfach so ganz natürlich entwickelt. Also von da kann man so sagen, der nächste Step war so, ja, nach der 10. Klasse, mein Lehrer meinte, ey, komm, mach doch Abi. Und ich hatte Abi nicht so auf dem Schirm. Ich wollte einfach nur Fahrrad fahren. So, ich habe jetzt, die Schule hat mir Spaß gemacht, aber hat mich nicht interessiert. So. Und ich habe nur Fahrradfahren im Kopf gehabt und das war halt so mein Leben. Und dann habe ich auch durch meine Schwester mitbekommen, die hatte ich mit 15 besucht, weil die hat damals in Amerika gelebt. Die war Tänzerin und hat da so ihren Tanztraum in Hollywood und New York und sonst wo in Amerika gelebt. Und dann war das total cool für mich, halt nach Kalifornien zu gehen mit 15. Und da bin ich auch schon, da habe ich so ein, die haben ja da jeden Mittwoch, so ist halt wie Baseball, Football Training. Die Eltern bringen ihre Kids zum BMX Racetrack, wo dann auch in der Woche so ein Rennen ist. Da habe ich so ein kleines Rennen mitgefahren. Und ich habe halt auch die BMX-Zeitung gelesen, halt studiert, wo ich noch nicht mehr Englisch konnte. Weil meine Schwester hatte einen amerikanischen Freund in Berlin und der konnte im PX, hat er mir die amerikanischen BMX-Zeitungen besorgt.
Und das pures war halt, Gold.
Genau, pures Gold. BMX Plus, BMX Action. Und es war halt so der Wahnsinn. Und das war halt einfach so mein Traum, da hinzugehen, wo BMX herkommt. Und ich habe einfach ich habe einen Brief geschrieben an die ABA, BMX-Zeitung, ist so die amerikanische BMX Association. Und habe einfach nach einer Gastfamilie gefragt. Und da kamen so ein paar Antworten, die so halb ehrlich waren oder nicht ehrlich, ernst gemeint. Und eine Familie war aus Las Vegas und die meinten, oh, wow, den German Champion im BMX, den holen wir. Und der Gastvater hatte so ein BMX-Team. Und das war halt der Wahnsinn. Auf einmal stand ich dann in Las Vegas am Flughafen und dann waren da so, ja, wie soll ich sagen, so zwei dickere Eltern, die dann auf einmal meine Gastfamilie waren. Die waren halt, das soll sich nicht negativ anhören, aber die waren halt sehr so White Trash. Die waren total, total nett, aber so halt so ein White Trash-Leben, so fast im Trailerpark. Und er hatte komischerweise den Traum, ein BMX-Team zu haben, weil die Kinder aus seiner ersten Ehe, die durfte er nicht sehen. Und dann wollte er irgendwie ein BMX-Team haben und hatte irgendwie einen Kaufhausbesitzer in Las Vegas überredet, ihn zu sponsoren. Und so war ich dann in dem Killer Bees Herders Team so.
Und du weißt aber, dass das klingt, als hättest du es dir ausgedacht.
Ich weiß, es ist total unfassbar. So auch so, weißt du, so dieses so mit 17 halt, ne? Und dann auf einmal bin ich in Las Vegas halt auch, ne? Aber das war so cool, vor allen Dingen die BMX-Szene, die haben halt gemerkt, ey, ich liebe das und ich bin so motiviert. als ich da angekommen bin, ich bin halt so übergesprudelt und wie vor BMX-Fieber sozusagen. Und die waren total geflasht und ich war, also die Schule, Highschool hat mich nicht so interessiert und ich bin auch immer schon ein bisschen eher der Ruhige gewesen. In der Highschool waren so 3000 Leute und dadurch, dass ich nicht mit einer Organisation das gemacht habe, hat keiner sich für mich interessiert. So, ich habe Mathe abgewählt und habe dafür Krafttraining genommen. Und
ja, so. Nachvollziehbar, aber
Ja, genau. Und da habe ich jeden Tag halt Sport und Krafttraining gehabt und bin mit Fahrrad zur Schule gefahren, weil ich den Schulbus nicht mochte. Und in Las Vegas kann man ja auch, ist wirklich so, ich meine, es ist die Wüste und es ist Casinos, wo man halt als 17-Jähriger nicht rein kann. Und es gibt aber eine gute BMX-Szene, es gibt zwei BMX-Tracks und die Jungs da, die haben sich überall in der Wüste halt Trails gebaut. Und für mich war das halt total beeindruckend. Und dann haben wir da andauernd geschippt und halt auch so diese Dirtjump-Trails-Anfänge für mich und halt so richtig gute BMX-Spots zu haben und andere Kids, die super motiviert sind.
Kam da dann auch schon der erste Kontakt zum Mountainbike oder kam der eher dann wieder zu Hause in Deutschland?
Mountainbiken war schon eigentlich vorher auch so ein bisschen, weil meine Familie, die sind halt schon immer super viel Fahrrad gefahren. Und um da mitzuhalten bei den Touren, habe ich dann halt auch Mountainbikes gehabt. Und dann wollte ich halt so, habe ich gesehen, oh cool, und wie Mongoose oder GT, die haben Mountainbikes. Ich will auch eine BMX-Firma haben, die ein Mountainbike hat. Und so bin ich schon mit 12, 13 bin ich zum Beispiel, mit 14 bin ich zum Beispiel das erste Cross-Country-Rennen mitgefahren, einfach so zum Spaß. Weil so die BMX-Coaches in Berlin, meine Vorbilder sozusagen, der Marco Manta ist zum Beispiel auch damals schon Mountainbike-Rennen gefahren und das war so ein bisschen so, der mich so ein bisschen hochgezogen hat sozusagen. Und das habe ich dann halt schon mitbekommen und dann fand ich das auch cool. Also ich habe schon immer auch Kontakt gehabt zu Mountainbike so.
Nee, auch immer parallel gefahren?
Also das war halt für mich einfach so, keine Ahnung, wir sind im Urlaub in Südfrankreich und dann ist da eine BMX-Strecke und wir haben eine Tour mit dem Mountainbike gemacht und dann bin ich halt auf der BMX-Strecke auch mit dem Mountainbike gefahren und bin sowieso auch immer gerne gesprungen. Aber für mich war das eher so, okay, ich fahre Touren mit meinen Eltern und ich habe ein cooles Mountainbike. Das war halt so dieses davor. So. Und ja, also in Las Vegas, ich war schon, wie gesagt, ich war German Champion und es war einfach so mein Traum und dann halt meine Stars aus den BMX-Zeitungen kennenzulernen. Und was cool war, in Las Vegas war ein Fahrer, TJ Levin, der hat dann auch ein paar Jahre später hat er die X-Games gewonnen und der war so halt super motivierter Typ. Der war nicht so ein guter Racer, wir waren beide im gleichen Race-Team und bei ihm habe ich halt einfach gesehen, was möglich ist. Der hat damals schon Backflips gemacht und das war halt dann, ja, 93, 94 und damals war King of Dirt ja so dieses, das war so bei den BMX-Races, ist zum Beispiel ABA Grand Nationals, da sind so 10.000, 15.000 Zuschauer und also super großes Ereignis und in den Pausen war dann oft so ein King of Dirt. Und ich habe vorher auch schon bei den BMX-Races, bei den King of Dirts mitgemacht. Wie gesagt, ich liebte das immer zu springen auch. Und das ist ja mal gut, Vorbilder zu haben. Ich meine, heute, du siehst ja auch die Kids, so die gucken sich die Videos an und sehen, was möglich ist. Und viele von den Kids, die können noch nicht mal ein Manual oder ein Wheelie oder kommen über den Table rüber, aber die probieren schon Tricks. Aber auch, ich glaube, das macht sehr viel, wenn man weiß, was möglich ist. Und für mich halt live dabei zu sein, also bei den Backflips, und ich war dann auch 3-4 Jahre später live dabei, als er den Doppelbackflip probiert hat, war den ganzen Tag mit ihm dabei, so, weil ich da auch nochmal in Amerika war zum Trainieren. Und einfach, das hat mich total motiviert. Und das ist ja auch mal wichtig zu sehen, so, okay, was ist möglich? Und allein zu sehen, okay, hey, der hat sich gerade ein Haus gekauft, der ist auf dem Taco Bell Becher drauf, die X-Games sind super groß, er wird von, was ist er da damals gefahren, Specialized und so. Und für mich war das gar nicht so, okay, ich mache das jetzt auch, aber für mich einfach das zu sehen, hat mich sehr motiviert.
Es war ja auch damals, glaube ich, weniger an der Tagesordnung, oder? Dass man wirklich sagt, okay, das ist ein ganzes System, das da dahinter steckt und nicht nur einfach damals weite Hosen, laute Musik, Cap verkehrt rum aufgesetzt und verrückt Fahrrad gefahren, sondern plötzlich siehst du, hey, es ist eine Einkommensquelle, es ist eine ganz gute Einkommensquelle, es ist aber auch ein bisschen Fame, ein bisschen Ruhm, ein bisschen Rampenlicht und ich kann auch etwas bewegen, weil ich kann auch etwas für den Sport tun. Vielleicht hat man das nicht so ganz im Kopf, aber in der Retrospektive hast du ja auch wahnsinnig viel für den Sport, sowohl BMX als auch Mountainbike.
Ja, das hat sich dann halt irgendwie so entwickelt. Also ich meine zum Beispiel, als ich aus Las Vegas zurückkam, habe ich so ein bisschen Messebau-Nebenjobs gemacht und habe so ein bisschen bin Shows immer noch gefahren und habe als Postbote gearbeitet mit dem Fahrrad. So. Also es war nicht so... Hauptsache Fahrrad. So. Und da war so ein Moment so, da sind Freunde eingeladen worden zum Bike Festival in Riva, um da irgendwie eine Lake Jump Show zu machen. Und ich konnte nicht mitkommen, weil ich nicht frei bekommen habe als Postbote. So, ne? Und dann war ich so, hey, ich will diesen Traum leben. Und für mich hat mich das auch sehr motiviert zu sehen halt, okay, ich habe die Menschen gesehen, die seit 20 Jahren Postbote sind, wie langweilig dein Leben ist. So, für mich war das cool, so für ein halbes Jahr Postbote zu sein, war eine gute Erfahrung. Aber ich wusste danach auch nochmal so, ey, ich will das schaffen. So. Und ich meine, es war dann ja 95, 96 war ich Postbote und 98 war ich BMX-Weltmeister. So dieses...
Und schöner Weg.
Ja, genau. Und für mich ist es ja auch so dieses, so wenn man was will und wenn... Mir hat Fahrradfahren so einen Spaß gemacht im BMX und ich war jeden Tag und wie auf der BMX-Bahn und hab geübt und dieses, wenn man halt einfach mit Herzblut da so viel reingibt, dass dann halt irgendwie auch alles möglich ist. So, ne?
Aber gerade dann, wo du BMX-Weltmeister geworden bist, hätte man dann nicht gesagt, ja, warum dann nicht noch ein Titel und noch ein Titel und noch ein Titel? Nee?
Ja, das war so, also ich bin ja damals dann für GT gefahren, für Sport Import, die ja natürlich auch GT Mountainbikes sehr gepusht haben. Und ich habe halt gemerkt, okay, bei den Bike Festivals, wenn ich für meinen Sponsor GT Sport Import bei dem Bike Festival auf der BMX-Bahn so ein bisschen Show mache, bei dem Vorcross-Rennen mitfahre, wo ich ja sehr gut drin bin als ehemaliger Racer, habe ich halt gesehen, ey, voll cool. Es ist leicht, hier Aufmerksamkeit zu bekommen oder meine Sponsoren glücklich zu machen. Und vielleicht mal kurz so ein bisschen zurück, dadurch, dass ich in Berlin gab es eine Agentur Airteam und die haben früh schon angefangen halt mit den Shows und Ingo Panischke hat damals so aus den Ende der 80er die Shows mit organisiert und auch die ersten die European King of Dirt Serie. Und in der Agentur war ich so mit dabei und habe so mitbekommen halt, wie das funktioniert mit Sponsoren, wie die sich verkaufen, wie das dazugehört, wie Marketing wichtig ist, wie man mit den Firmen umgeht. Dadurch habe ich das so spielerisch und leicht mitbekommen. Ich habe auch oft bei den Events mitgeholfen, so die Tracks gebaut oder bei den Fahrerorganisationen mitgeholfen. Und das war so für mich ein Vorteil, dann halt, das ist ja auch wichtig als Fahrer. Es reicht ja nicht, dass du einfach nur ein guter Fahrer bist, sondern wichtig ist natürlich auch, dass du ein guter Mensch bist und dass das halt einfach, sonst ist man nicht lange im Geschäft so. Und das habe ich, glaube ich, früh mitbekommen, durchs R-Team und Marco Mantai und Ingo Panischke, so dieses, die mich da immer mitgenommen haben. So. Und dann ging das halt, waren immer so ein paar Bike-Festivals, immer so ein bisschen Mountainbike dabei und dann war das eigentlich ein Zufall, dass eine Sekretärin von Sport Import hat mir aus Versehen eine Abrechnung mitgeschickt, wo ich so die ganzen Gehälter von den anderen Mountainbikern gesehen habe. Und ich war so, alter Schwede. Und es hat mich, ich habe halt gesehen, ey, die Mountainbiker, die machen 20. beim Cross-Country-Rennen und die haben keine Presse. Ich war bei der Reinhold-Beckmann-Show, ein paar Millionen Zuschauer haben Weltrekord einen Hochsprung aufgestellt. Ich war bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten für über ein halbes Jahr mit 6 Millionen Zuschauern, wo halt nichts mit Logo abkleben oder ich habe mein eigenes Fahrrad, ich habe sogar meine eigene Kleidung fahren dürfen Und ich war halt in der Daily Soap, ich war jetzt kein richtig großer Schauspieler, aber ich war schon oft zu sehen auch. Und dadurch hatte ich richtig viel Presse, weil ich dann halt in gute Zeiten, schlechte Zeiten war. Ich war so oft in der BZ und diesen normalen Mainstream-Medien und habe so eine fette Pressemappe gehabt. Und ich habe halt gemerkt, so, okay, die drücken mich immer so als kleinen BMXer und das hat mich gewurmt. So. Ich habe eine richtig gute Zeit da gehabt und mein Teammanager Bodo Hellwig war der Knaller. Das war halt nur, ich habe es gemerkt, ist ja auch Business, so sind die Marketing-Leute, die sind da, ah, okay, den 20-Jährigen, ah, den können wir noch drücken, der hat hier keinen Manager oder so, der macht zwar echt gute Sachen, aber den sagen wir so, zum Beispiel habe ich dann, wie gesagt, ey, hier, seht mal hier meine Zielgruppe, Reinhold Beckmann, ich bin mit GT-Jersey hier, beste Sendezeit, voll im Bild für 5 Minuten und bin im Guinness-Buch der Rekorde. Und dann kam halt zurück so, ja, ist nicht unsere Zielgruppe. Ist alles gut, daraus lernt man auch, aber für mich war das dann irgendwie so, ich muss mal überlegen, wie dann der nächste Weg war. Peter Denk hatte mich irgendwie auf dem Schirm und der hat eng mit Scott zusammengearbeitet und mit Rainer Gerster. Und dann hat mich Rainer Gerster dank Peter Denk so ein bisschen mit Scott zusammengebracht. Aber das war so, ich hatte vor dem Gespräch mit Scott, weil ich es irgendwie nicht anders hinbekommen hatte, hatte ich mit Feld schon gekündigt, weil das war so eine Bauchentscheidung. Ich so, hey, nach GT war ja Feld, weil die dann aufgekauft worden sind. Und das war auch, wie gesagt, das war super cool. Und der Teamleiter war ein Traum. Aber ich wusste und wie ganz tief mit drin, ich muss das machen. So. Obwohl die Leute gedacht haben, so, ey, Sportport riesig und wie kannst du da nur weggehen? Oder vor allen Dingen zu kündigen, bevor ich da unten einen Vertrag oder unten das Meeting schon hatte mit Scott. So.
Aber dann war das tatsächlich die Bauchentscheidung und nicht die, ich sage jetzt mal, Timo war sauer, weil kleines Rad, kleines Budget, wir steigen auf großes Rad, großes Budget um.
Nee, also wirklich Ansporn ist, war auch immer, also das ging mir nicht um Geld, so, aber ich war damals in New World Disorder im zweiten Teil schon drinne mit Feld. Und ich habe gesehen und gespürt, was für eine Riesentür da aufgeht mit Mountainbike Freeriding. So. Und ich habe gesehen, dass die Marketingleute, und das hat mich auch manchmal so gewurmt, ich habe da mal gesehen, ja, die haben hier ein dickes Rennradteam und da haben hier irgendwie, jetzt nichts gegen Cross-Country und Downhill, aber ich habe halt gesehen, so, ey, die haben hier einen Truck, die haben einen Masseur, die haben 15 World Cups in der ganzen Welt. Und ich habe halt gesehen, was ich für eine dicke Pressemappe habe, weil ich das gelernt habe und auch bei Hans Ray halt gesehen habe, ey, so machst du das. Du machst die dicke Pressemappe und legst sie danach auf den Tisch, weil ich halt auch die Erfahrung hatte. Ich habe mich da manchmal einfach am Anfang hingesetzt und habe hier sind so ein paar Zeitungen, hier war ich drin, habe nur drüber geredet. Aber oft ist es ja einfach so, die Leute gucken sich auch keine E-Mails an oder gucken sich noch nicht mal die Pressemappe an oder die Sachen, weil die einfach busy sind mit ihren Sachen.
Ja.
So. Und dann hatten die eigentlich auf dem Schirm und das habe ich dann gemerkt, so, boah, ich muss da richtig hinterher sein. So. Und für mich war das eine gute Schule, so, ja.
Aber jetzt hast du es gerade selber angesprochen. Erzähl mal, wie gefühlt war das, als das Telefon klingelte und es hieß, wir hätten dich gern für New World Disorder. Also für alle, die es jetzt nicht mehr kennen, das war eigentlich die Mountainbike-Videoserie noch in Zeiten, ja, ich möchte mal sagen, vor dem Internet, wo jedes Jahr eine VHS-Kassette, ein Abspielmedium für Filme, herauskam mit, ja, wirklich, wie sagt man, eine Stunde Mountainbike-Porn. Wirklich ja, Action-Porn. Ja, ja. Trick nach Trick, Fahrer nach Fahrer, nicht kein Geschwätz dazwischen, keine Geschichte, keine Storyline, einfach nur Trickgeballer. Also wirklich kann man sich auf YouTube alles mal suchen, angucken, traumhaft. So.
Ja.
Und wie ist es, wenn dann das Telefon klingelt und einer sagt, hallo, wir hätten dich gern?
Also ehrlich, ich war da ziemlich grün. Ich war so, okay, ist ein großer Mountainbike-Film. Aber ich hatte gar nicht so auf dem Schirm, wie groß Freeride Entertainment damals war. Ich habe schon gemerkt, so, okay, krass, die haben ein großes Budget und das ist sehr aufwendig. Für mich, ich war halt so ein bisschen so ein Vollblut-BMXer. Und ich muss auch nochmal so erzählen, so damals, Mountainbiken war irgendwie ziemlich uncool. Weil man, also die Zeitung, das war meistens rasierte Beine und Radlerhose. Die Fahrräder sahen komisch aus, die Geometrien waren noch nicht richtig und ich hatte da schon Respekt für, aber zum Beispiel, wie soll ich das sagen, das war so ein bisschen, Mountainbiker sind so gedisst worden wie Inlineskater. Weißt du, wo sie, der Inline-Skater, wo Inline war irgendwie uncool und Mountainbike war irgendwie auch uncool, weil es so, ja, mein, zum Beispiel mein erstes Fotoshooting Mountainbike, da musste ich mir die Beine rasieren und ich war so, was ist denn hier los? Und ich durfte keine Baggy-Shorts anziehen, weißt du? Und musste so ein blödes Lycra-Jersey anziehen, so. Und ich dachte, ey, was?
Weil
was
du ja jetzt Mountainbiker bist.
Ja. Aber für mich, aber das war 96 und ich war so geil. 10 Tage in der Südfrankreich und wie Fahrräder testen für die Mountainbike und am Tag 150 D-Mark bekommen, war ich, yes, was für ein geiler Job, so. Und es war auch super cool, weil das war mit Dennis Strattmann und Daniel Geiger als Fotograf. Und es hat total Spaß gemacht. So. Das war richtig cool. Aber halt nur zu dem Thema, dass ich Mountainbiken fand ich schon ziemlich uncool. Aber ich habe mir als Fahrer auch manchmal zu viel Gedanken drum gemacht, was die anderen sagen, so was viele haben. Oder bei mir war das auch so, dieses, weil ich dann auch so ein bisschen im Spotlight war, da hatte ich schon ganz schön damit zu tun. Und auf einmal war ich Weltmeister. Und für mich, viele sagen ja auch so, dieses, wenn du mal on top bist, so, dann ist es halt das Schwierige, on top zu sein. So. Und damit umzugehen, mit dem Druck, weil davor habe ich einfach nur Spaß gehabt und habe gelernt. Und dann mit dem Druck kam man auch zu den ersten größeren Verletzungen. Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, damit umzugehen. Und irgendwie hat sich das dann einfach natürlich entwickelt. Also nochmal zu New Odyssey oder zurück, das war einfach John Cohen, war bei mir in Berlin, die haben bei mir übernachtet, war Tibor Simai, Tariq Rasuli, Jason Richardson, so ein anderer BMX-Pro, die für die Bike hatten wir ein Dirtjump-Fotoshooting, wo irgendwie oder Hardtails getestet worden sind in Berlin. So. Und da habe ich als Berliner denen halt die Spots gezeigt, die haben bei mir übernachtet, John Cohen ist noch länger geblieben und wir sind Freunde geworden. Und dann war es einfach nur Zufall, dass sein Kumpel, mit dem er das machen wollte, New World Disorder, der hat sich verletzt, der Graham. Und dann meinte er, ey Timo, hast du Lust, nach San Diego zu kommen? Wir filmen hier was. Und ich so, ja klar. Und erst als ich dann in der Wüste stand und diesen Helltrack gesehen habe und einen Helikopter und 35mm Kamera und eine 10-Mann-Crew und mitbekommen habe, was für ein Riesenaufwand das ist, ist mir das erst bewusst geworden oder da auch, oder auch erst danach. Auf einmal habe ich halt, dann fing so MySpace an, habe ich Nachrichten aus Kolumbien bekommen, aus Venezuela. Aus der ganzen Welt war mein Name auf einmal bekannt wegen dem Film. Hm. Natürlich hat es geholfen, dass ich vorher schon Weltmeister war und BMX bekannt und so, aber dieses dann in der ganzen Welt dadurch nochmal mehr, ja. Ja.
Erinnerst du dich noch daran an weiß ich nicht, an New World Disorder 2 oder 3? Weil wenn man sich das heutzutage ja auf YouTube mal anguckt, und mein Gott, man guckt ja nur von zu Hause, ne, und war nicht dabei, aber da sehen die Sprünge ja aus, als hätten sie ein einarmiger Maulwurf gebaut. Also gerade wenn du es jetzt zutage mit heutzutage Slopestyle-Kursen vergleichst, wo du wirklich sagst, da sind die Sprünge abgezogen wie ein Bartspiegel. So, und diese Dinge sehen ja wirklich aus, als würdet ihr von einem Maulwurfshügel, nicht von der Dimension, aber halt wirklich von der Absprungrante und vom Radius, war schon wild, oder?
Ja, die waren nicht so perfekt gebaut wie jetzt so. Aber das waren schon große Distanzen so. Das waren schon so die ersten Hügel, so die in die Motocross-Größe oder die jetzt.
Also groß, jetzt. Ja, aber ja, wirklich halt von der Oberfläche her auch so und alles.
Ja, total. So. Ich meine, das waren so die, ich finde so die Anfänge, auch gerade in New World Disorder 3, wo alles Dirt waren. In New World Disorder 2 waren es ja noch Holzabsprünge. So vom Stil, dass es jetzt so wie Fest Series Darkfest ist.
Ja.
So, und auch diesen Spirit, dieses große Freeride, so wie Freeride Snowboarding, Skiing, so diesen Spirit, dass es da so in die richtige Richtung ging. Und das war schon cool, da halt dabei zu sein, und ich war halt einfach in einer guten Position, weil große Distanzen hatte ich überhaupt keine Angst vor. Ich war auch sowieso jemand, der keine Angst hatte, so bei Stunts, was manchmal ein bisschen grenzwertig war, so dieses keine Angst haben. Aber das hat mir halt total geholfen, dann auf einmal da in einer Position zu sein und vorher halt schon ein paar Jahre den Backflip gemacht zu haben und dann halt über diese großen Distanzen. Es gab vorher schon Leute, die Flips gemacht haben, aber noch nicht so über diese Riesendistanzen so, ja.
Ich meine, jetzt hast du mit Angst ja auch ein ganz gutes Stichwort geliefert, weil allein wenn man ja, sieht, wie diese Contests dann ja auch früher waren, als plötzlich dieses Mountainbike Slopestyle oder was damals noch Slopestyle war, eben nach Europa schwappte und du sowas wie den Châtel Freeride, glaube ich, hieß es, oder Saalbach Slopestyle, was ja eigentlich nur stürzt dich von dem höchsten Drop, den du je gesehen hast, in die Tiefe Contests waren, oder?
Ja, ja, also ein paar Sachen ging schon echt in die richtige Richtung so und ein paar halt so von Châtel Mountain Style war schon echt gut gebaut, aber sehr steil halt. Oder auch Saalbach, der Slopestyle, der Adidas Slopestyle. Das ging schon in die richtige Richtung, war alles noch nicht so gut gebaut, aber das schon, war schon cool, da sozusagen bei den Slopestyle-Anfängen dabei zu sein. So.
Und, aber es waren schon eher so Mutproben für Erwachsene als tatsächlich jetzt gefühlt Trickwettkämpfe, oder?
Ja, ja, ja. Ja, heutzutage ist das schon halt viel mehr Trickgeballer so und die Leute, die einstudieren auf im Foampit oder in der Resipit so. Ich habe früher halt eine Rampe an See gestellt und habe so mal einen Doppelflip probiert, so, ne? Also beim Lakejumpen so. Und aber ja, es war schon cool, so auch dabei zu sein. Ich habe auch irgendwie Châtel Big Mountain Style, habe ich 2008 auch mal den Contest gewonnen. So.
Ja, die größere Beziehung dürftest du aber zu Saalbach haben, oder?
Ja, einfach weil es sehr oft einfach da die Contests waren und über Jahre hinweg halt so einmal im Jahr. Ja, hat man natürlich auch eine Beziehung zu, wenn man einmal im Jahr dann so an so einem Spot ist. Und war auch mal eine gute Zeit. Ja. Ich habe einmal da auch eine Ziege gewonnen beim King of Dirt, also King, Ghost King, ne? Und das sind halt so Sachen, die einem in Erinnerung bleiben. Oder?
Also ich meine, diese Ziege ist ja mittlerweile schon fast legendär. Hast du die Ziege eigentlich gewonnen, weil die das, ich sag jetzt mal salopp, das offizielle Preisgeld war? Oder wurde die für dich customized als Preis, weil du ja damals mit einem Ticken längeren Bart unterwegs warst als jetzt?
Nee, das war einfach wirklich, weil der hieß Ghost King. Und dann die Hütte da, wo der King of Dirt direkt in der Nähe war ja auch Ghost Style. Ja. Die hatten halt einfach anstatt einer Trophy eine Ziege so. Und es war dann schon so, ey, okay, ich kann die Ziege jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Lass die bei euch. Und war einfach cool, ja.
Aber du hast sie ja dann nochmal besucht, ne? Du warst ja jetzt in Anführungszeichen vor kurzem nochmal da und hast sie versucht zu finden.
Ja, das war einfach eine geile Story, so mit Tibor zusammen, dass wir halt einfach die Geschichte so ein bisschen aufgearbeitet haben und dann so, okay, hier ist die Ziege, die Timo-Ziege, die hatte auch meinen Namen, ich besuche sie nochmal und wir vereinen uns nochmal. Und das war aber auch zum Beispiel die Story, die hatte, glaube ich, um die 80 Seiten weltweit, hatte 3 Covers, so riesengroß und Pinkbike und Artikel. Und es ist halt immer so, wenn man eine Story kreiert und ein bisschen Geschichte drin hat und natürlich auch die guten Fotos und mit mir und Tibor, wo wir Kumpels sind, dass das dann immer passt. Und für mich ist es ja auch mal schön, so diese Sachen, wie so Storys entstehen oder wie auch das Marketing, wenn man sich was überlegt, so was kann man planen, was kann man machen für die Sponsoren oder was für schön, was macht Spaß, so was ist cool. Natürlich ist es cool, mit einem Kumpel einfach in Saalbach ein paar Fotos zu machen und sich zu treffen und mit einem coolen Fotografen, der auch nett ist, mit Nathan Hugges, einfach eine gute Zeit zu haben. Und für mich ist das so beim Fahrradfahren auch immer so dieses, ey, mit Freunden was zusammen kreieren und was man in der Welt so alles sieht und was man für Geschichten erlebt. Und ich habe auch immer gesagt, so my bike took me places school never could. So dieses, wo man in der Welt überall war und was man für Stories erlebt hat. Und das ist ja so eine Lebenserfahrung, wo ich immer so sage, ja, die mir sehr viel gebracht hat. Und dieses, eine Story ist zum Beispiel jetzt dieses, wo ich drüber geredet habe, der Hochsprung-Weltrekord, der 10 Jahre später habe ich eine E-Mail bekommen von einer Chinesin, die meinte, die möchte auch so einen Rekord haben in einer Fernsehshow. Und dann habe ich denen die Daten geschickt und die hat dann die Sachen gebaut. Die wollten einen Chinesen haben, der gegen mich anspringt, haben keinen Chinesen gefunden und dann habe ich meinen Kumpel Joscha Forstreuter mitgenommen. Und die haben noch Fotograf und Filmer den Flug auch noch gezahlt und dann hatte ich einfach einen coolen Kumpelstrip und war in der Guinness-Rekordshow in Beijing. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt und wir hatten noch 2 Wochen, die haben noch einen Gabelflug nach Hongkong, hatten sie auch noch mitbezahlt, wo wir dann die lokale Szene kennengelernt haben. Weil dann so, ah cool, Timo und Joscha kommen und dann hatten wir da auf einmal 10 Locals, die alle uns das Beste der Stadt zeigen wollen. Und das sind halt so Erfahrungen, die halt so wertvoll sind, die so einen Spaß machen. Und da haben wir halt auch die Fotos, die wir da kreiert haben, die gingen auch um die Welt. Aber es ging mir halt um diese Erfahrung mit Kumpels, sowas zu machen. So.
Das heißt, dein Rekord besteht noch oder wurde er gebrochen?
Der wurde dann gebrochen vor ein paar Jahren. So. Dann BMXer hat gesehen, dann so, okay, Timo hat noch den Rekord. Und es war dann auch eigentlich, das war gar nicht so festgehalten, zum Beispiel, wie hoch der Roll-In war oder gar nicht so festgehalten, wie hoch die Abschwungrampe war. Ja. Meine war 1,60 und er hatte dann eine Abschwungrampe, die 2 Meter war. Aber das, wie gesagt, das war mehr so dieser Show-Effekt, den wir damals auch, das R-Team hatte die Idee, der Marco Mantai, bei den European King of Dirt Series, wo wir einfach für die Zuschauer, wir haben eine Hochsprunganlage wie beim Leichtathletik und das zieht halt einfach die Zuschauer, das ist total cool.
Ich glaube, Spektakel zieht immer, ne? Und wenn es egal, und wenn es jetzt ohne Wertung nur Hochsprung ist. Aber wie ist es heute? Immer noch mit dem Fahrrad unterwegs, weil ich glaube, irgendwann kam ja doch auch mal, ja, leider Gottes im wahrsten Sinn, der Niederschlag, ne?
Ja, ganz normal. Also, ja, ich habe schon immer so ein paar Verletzungen gehabt, aber ich war trotzdem immer noch ziemlich furchtlos. So. Ich habe immer einfach weitergemacht. Ich habe zum Beispiel mit 9 hatte ich mal einen Schädelbasisbruch und für mich war das so, okay, weiter geht's. So, aber was es dann war, dass mein Körper halt einfach, ich hatte ziemlich dolle Rückenschmerzen und die Schulmedizin konnte mir nicht helfen, hat mir nur Schmerztabletten gegeben und Fehldiagnosen, hat halt gesagt, weil ein Bluttest war und wie so ein Wert und haben gesagt, dass ich Rheuma im Bechtriff habe, aber haben so mit mir geredet, als ob alles vorbei ist und ich so alle 3 Monate, da war eine Spezialistin in Berlin, alle 3 Monate soll ich kommen, ein Röntgenbild machen, damit sie mir zeigen kann oder auch ihrem Komitee, die wollte mich so benutzen, cool, das ist ein Sportler, der schon jung ist und der hat das auch, den kann ich benutzen. Und die wollte zeigen, wie mein Rücken immer krümmer wird. Und das ist ja auch, also Wörter sind kraftvoll. Und wenn man so mit einem redet und die Schulmedizin, also ich habe nichts gegen die Schulmedizin, aber ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, dass mir gesagt wurde, ey, das geht nicht mehr oder nur die Schmerztablette hilft. Und ja. So habe ich mich halt selber auf den Weg gemacht. Und wenn damals habe ich mir Crankworx den Fuß gebrochen und das war schon, also damals zu der Zeit muss ich schon sagen, das war so dieses, ich lebe meinen Kindheitstraum, aber dieses jedes Jahr Crankworx einen draufsetzen, jedes Jahr einen neuen Neural Disorder Part, da bin ich schon ganz schön, hatte ich damit zu tun, halt einfach mit dem Druck umzugehen.
Und die Luft wird auch immer dünner.
Ja, total. Die Jüngeren kommen nach so. Und aber habe ich zum Beispiel einen 2. Platz trotzdem mit dem 1. Run, weil der so gut war, einen 2. Platz Crankworx gemacht. Beim nächsten, ich wollte halt noch einen draufsetzen. Ich war so, die Jüngeren, den neuen Trick, den Tailflip, den kann ich noch nicht. Ich bin gut im Weitspringen. Ich wollte über die ganze Box springen. Das kenne ich vom Racing und das habe ich oft gemacht, Long Distance. Und habe mich halt verkalkuliert und den Fuß gebrochen so. Das war jetzt auch nochmal so ein bisschen in den Medien, als Thomas LeMond hat dieses Jahr.
Ich wollte gerade fragen, wie laut hast du geschrien, als er drüber geflogen ist? Ist der Fernseher kaputt, oder?
Nee, das war total cool, weil ich bin aufgewacht und auf einmal hatte ich irgendwie so viele Nachrichten aus der ganzen Welt. So. Oder letztens meinte auch mein Nachbar zu mir so, ich wusste ja gar nicht, dass du da so Mountainbike-Profi bist, weil er hat dann irgendwie ein Video empfohlen bekommen, wo halt Thomas LeMond und wie Crankworx und dann gesagt wurde, hey, Timo hat es zuerst probiert und ja.
Und da ist dann eben der Fuß bei dir damals leider Gottes kaputt gegangen und
Genau, aber das sollte dann irgendwie so sein und ich war dann 3 Monate in Asien, bin alleine mit Rucksack rumgereist und habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und bin dann in so einem Tao-Garden gelandet, Mantak Chia, der hat ganz viele Bücher gelesen und hat so eine Mischung aus chinesischer Medizin und Naturheilkunde und andere Massagetechniken. Und da habe ich halt so Leute kennengelernt, die sehr viel Yoga gemacht haben, Qigong, Tai Chi. Und bin da so auf meinen Weg gekommen und bin dann beim Yoga hängen geblieben und habe gemerkt, dass es einfach auch eine Kombination ist von meinen ganzen Verkürzungen, die ich so im Körper hatte, vom Nicht-Stretchen und halt auch die ganzen Stürze, die im System, im Körper drin setzen, die wie teilweise auch Traumata sind, die halt Energieblockaden sind, weil ich hatte ja viele Gehirnerschütterungen. Ich hatte Nierenriss, Milzriss, Schultern, Knie, Füße kaputt. Und natürlich macht das was mit deinem Körper. Und irgendwann sagt der Körper, ey, stopp, das geht so nicht weiter. Und für mich war das ein ganz spannender Weg, so dann halt zu lernen, mehr auf mich zu achten, weil wie gesagt, ich war so ein bisschen, ich hatte fast gar keine Angst, was fast ein bisschen zu viel war. Also wenn die Zuschauer geschrien haben und ich wollte gewinnen, weil ich auch so ein Kämpfer bin, dass ich dann einfach Vollgas gegeben habe. Und daraus musste ich halt auch lernen, so dieses aufs Bauchgefühl hören, so dieses, hey, das muss jetzt nicht sein. Du kannst den Trick noch nicht perfekt, du kannst den jetzt nicht beim Contest einfach probieren. Und natürlich ist das immer so in dieses, es gibt so ein Flow-Feeling, wo ich so im Flow bin und so einen Spaß habe, wo ich so merke, ey, jetzt klappt alles, jetzt funktioniert alles. Das gibt's schon auch, aber natürlich ist es was anderes vor Crankworks, vor 10.000 Zuschauern, was Verrücktes zu probieren, nur weil ich gewinnen will. So, ne? Ja.
Absolut. Ich glaube, das kennt ja jeder, wenn man dann dieses vermeintliche Superman-Feeling hat. Das mag dann funktionieren. Die Komponente bleibt aber, dass es halt auch nicht funktionieren kann.
Für mich war es halt auch spannend. Ich habe dann ziemlich früh auch eine Yoga-Ausbildung angefangen. Das war 2011, weil für mich, ich habe halt gemerkt, so diese Bestätigung von außen, die ich bei Contest bekomme, die macht mich gar nicht glücklich von innen. So, und ich wollte mich halt auch mit meinen Sachen beschäftigen, so. Und habe so eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, aber auch, wo man sich viel mit seinen Sachen beschäftigt. Und nebenbei auch noch eine andere Ausbildung, Atem-, Körper-, Energiearbeit, wo man so Gruppenarbeit macht. Und für mich ist das so, das macht total Sinn, dass jeder hat so seine Pakete. Und die Eltern geben ihr Bestes, aber haben ihre Pakete und die geben ein paar Sachen weiter. Und für mich war das dann total spannend, so einige Sachen zu verstehen, wo meine Triggerpunkte sind. Und dann halt zu sehen, okay, meine Eltern haben mir Bestes gegeben, aber die waren mit ihren Sachen beschäftigt und konnten mir nicht so viel Bestätigung, Liebe zeigen, weil sie es selber von ihren Eltern nicht bekommen haben. So. Und dann war das dann halt so, okay, dann war mein Fahrrad so, dieses, ah, hier bekomme ich Bestätigung. Aber das hat mich halt nicht von innen glücklich gemacht. Und es war dann für mich total spannend, mich mit so einer Sache zu beschäftigen. Und das war dann halt auch in der Yoga-Ausbildung und in einer anderen Ausbildung. Und für mich war das ein ganz spannender Weg, da halt mehr über mich zu lernen oder auch so über andere Menschen und was bei den anderen Leuten so passiert. Und dann halt auch dieses langsam, weil ich bin jetzt, ja, seit 12 Jahren bin ich Yoga-Lehrer und es macht mir total Spaß, so Sachen, die ich da gelernt habe, weiterzugeben und einfach so andere Sachen auch damit noch reinzugeben bei den Workshops, bei den Yoga-Klassen und so weiter.
Also macht, glaube ich, absolut Sinn und klingt auch nachvollziehbar. Aber hilf mir mal kurz, wie war das für dich dann selber? Weil 2011 ist natürlich schon eine Hausnummer. Es gab Yoga natürlich schon, ne? Aber ja. Plötzlich vom verrückten Mountainbiker BMXer, der mit der Baggy, der mit der Halbschale, der Laute, der mit der Krawallmusik, der auch vorher jetzt gerade noch, sage ich jetzt mal, der vorher jetzt auch noch gesagt hat, dass Mountainbiken am Anfang ja peinlich war. Puh, war schon wahrscheinlich auch eine harte Nuss, oder? Plötzlich, ich bin der Timo, ich mache Yoga.
Ja, da zu dem Zeitpunkt, weil ich stand da so dahinter, weil ich einfach so gemerkt habe, das tut mir gut. Und ich da auch halt coole Lehrer, coole männliche Lehrer, coole weibliche Lehrer, Vorbilder hatte und einfach gesehen habe, hey, das macht so viel Sinn, das tut mir so gut. Ist mir scheißegal, ob jetzt ein 20-Jähriger das uncool findet. Ist mir scheißegal so. Und natürlich war das schon so, Timo macht jetzt Yoga, aber da konnte ich das dann schon mehr zu sehen, so, ich kriege jetzt noch Messages, die sagen mir, ey, als ich 2011 in der Dirt den Artikel mit Yoga gesehen habe, dass ich deswegen mit Yoga angefangen habe oder auch selbst wenn es nur so ein kleiner Einstieg war. Und ich merke das auch jetzt noch, dass jetzt halt die Leute sehen, okay, ich bin ein ehemaliger Extremsportler oder ich kann immer noch Flips machen. Und wenn Timo das sagt, okay, der springt ja immer noch ziemlich mit so, dann scheint ja was dran zu sein. Und jetzt ist es natürlich auch noch mehr in den Medien. Aber für mich war das einfach so, mich hat das so gecatcht. Das war so ein Moment, also auch wenn ich sehr ruhig bin, habe ich ziemlich viel Stress im Kopf gehabt. Ich hatte mir einfach so Druck gemacht. Und es ist ja auch so, man braucht ja die Balance. Man braucht ja irgendwie den Druck, wenn man irgendwie Weltmeister werden will oder vorne gewinnen will. Man muss ja irgendwie ein Kämpfer sein, aber man braucht halt die Balance. Weil wenn man nur im Kämpfermodus ist, hat man Burnout so. Und für mich war das halt im Yoga dann zu sehen, ey, ich bin hier so, auch wenn es so ein ganz kleiner Moment war, habe hier so eine Tiefenentspannung gehabt nach einer Klasse, die super anstrengend war. Ich habe mich total frei gefühlt, mein Atem war freier, ich habe gemerkt, wie meine Energieblockaden genau das brauchen. Und ich war so, auch wenn es so eine Sekunde war, so im Frieden, was ich normalerweise nur hatte, wenn ich einen 25-Meter-Hügel gesprungen bin und dann der Affe im Kopf halt mal kurz ausgeschaltet war, weil ich im Moment sein musste. So. Und das dann halt zu spüren, das ist das, was mich so gecatcht hatte. So. Und das war dann, aber natürlich auch so dieses so, ey, ich habe auch Lust auf ein anderes Standbein, weil damals 2011 war ich ja dann auch und wie Anfang 30 und ich war so, okay, das fühlt sich nicht mehr ganz so geil an, mich mit den 18-Jährigen zu vergleichen und immer der King of Dirt zu sein, so. Und das ist ja auch gut so, dass man dann halt anfängt zu sagen, ey, okay, natürlich macht das dann so frisch nach einem Nierenriss oder nach einer dicken Verletzung oder Knie oder so, dass man halt immer wieder so ein paar Dämpfer bekommt und dann so dieses, natürlich, es ist der Traumjob und ich liebe das, aber natürlich gab es noch manchmal Situationen, da kommt zum Beispiel eine Situation hoch, da war Paris-Bercy in so einer Riesenarena bei einer Motocross-Veranstaltung, 20.000 Zuschauer, haben wir als BMXer eine Show gemacht. Die war von Vans gesponsert. Es war jetzt wieder ein paar Jahre zurück, aber für mich war das so, da fing das so mit dem mehr Druck haben und damit lernen umzugehen an. Oder auch einfach nur, weil es ein Beispiel ist. Ich hatte. Was war das? Ich hatte den Nierenriss vor 96, 98, 99 hatte ich einen Milzriss und ich war noch nicht so ganz fit. Und dann war ich so gerade wieder am Anfang am Fahrradfahren. Dann ist so der Topstar aus Amerika, Corey Nastasio, der Vans Top-Profi damals, ist nicht gekommen. Und dann waren die so, okay, Timo ist da, er ist immer, also ist noch Weltmeister, so, den preisen wir richtig an, so. Und dann haben die mich, weißt du, vor 20.000 Zuschauern so richtig angepriesen, ich gerade wieder auf dem Fahrrad gewesen. Die französischen BMXer alle so ein bisschen so, ah, der Weltmeister, so ein bisschen arrogant, alle schon krasse neue Tricks, so ich war viel verletzt und habe nicht so aufgeholt. Und dann dieses, was ich halt sagen, das ist halt der Druck, den man sich so macht, so dann. Und dann halt zu merken, so, hey, uff, es ist ganz schön krass, da jetzt mitzuhalten. Und einfach nur so als Beispiel, wie man natürlich, es ist ein Traumjob. Aber es ist auch viel Druck dann so, immer da halt mitzuhalten zu wollen und da on top zu bleiben, so, ne?
Ich glaube das schon, dass gerade hohe Platzierungen fast eine ja mental höhere Bürde sind, als wenn du jetzt, und das meine ich völlig wertefrei, nur zwischen 5 und 10 mitfährst. Weil dann freust du dich auch mal über den fünften, den vierten Platz, als wenn du zweimal in Folge auf der 1 bist. Puh, dann erwarten die Leute ja auch schon mal was. Also ich glaube mal, jetzt ist vielleicht, wenn wir wieder Slopestyle nehmen, Emil Johansen ein vielleicht schlechtes Beispiel, weil der Typ ja wirklich einfach das fleischgewordene Computerspiel ist. Aber trotzdem hat der ja auch viel mit seinem Körper zu kämpfen. Und vielleicht auch dieses mentale Ding, weil wenn er einmal einen Fehler macht, ja, dann ist er auf der 2 und du weißt schon, was los ist. Oh, Zeit vorbei? Fragezeichen.
Ja, das geht ja mal ziemlich schnell, so wie dann ja, damit umzugehen. Aber Emil ist ja auch ein Beispiel, der hat ja diesen krassen Immunsystem-Crash so und damit auch umzugehen. Und der ist ja super jung. Und ich glaube, dieses dadurch, dass er dann 2 Jahre damit so am Struggeln war, und ich weiß nicht, wie viel er da immer noch mit struggelt, aber ich habe damals auch viel mit ihm drüber geredet, weil ich hatte auch so ein paar ähnliche Sachen, so ich hatte so falsches Drüsenfieber und Immunsystem-Crash. Und es ist so ätzend, weil die Leute, die, weißt du, die sehen jetzt einen gebrochenen Arm, kann man verstehen. Aber wenn man so mit dem Immunsystem zu tun hat und dann halt auch noch nicht so auf der Spur ist, okay, die ganzen Unverträglichkeiten oder du isst was Falsches oder da was und dein System ist dann halt einfach nur auf 40, 50% und es ist richtig scheiße als Sportler, ne? Und ja, aber hat mich echt beeindruckt oder auch so beeindruckt mich der Emil Johansen, also was für einen geilen Style der hat, aber auch was für ein cooler Mensch ist. So. Der ist echt ein cooler Typ. So.
Aber für dich ist es jetzt, du hast jetzt sozusagen einen Mechanismus gefunden, dein Yin und Yang sozusagen zu kontrollieren. Gibst es auch weiter und daraus ist ja dann auch jetzt Yoga für Biker, Yoga und Biken entstanden. Da kombinierst du ja jetzt sogar noch die beiden Welten wieder miteinander.
Ja. Ja, nee, für mich ist das total wichtig, weil, ja, sonst würde es mir, glaube ich, auch nicht mehr so Spaß machen. Dadurch ist für mich dann so eine Weiterentwicklung und wenn ich jetzt beim Festival bin, dann muss ich da nicht eine Show fahren oder bin der Backflip-Timo, sondern gib halt Yoga-Klassen und mach ein paar Fotos, bin so am Start, bin präsent und, ja, ich meine jetzt zum Beispiel, ich war ja gerade in der Toskana in Massa Vecchia. Und es ist so cool, dann habe ich da Freunde, die ich schon länger kenne und es ist so ein toller, schöner Ort, so geile Trails. Und dann habe ich da, ist dann Frauen-Mountainbike-Camp, wo ich den Fahrtechnik gebe und Yoga-Klassen. Und es ist eine total coole Mischung. So. Natürlich habe ich auch immer noch so ein bisschen damit zu tun, so dieses so, ich bin immer noch manchmal so ein Adrenalin-Junkie, dass ich ab und zu Bock habe, mir die Kante zu geben. Aber was gut ist so, ich kann halt viel besser mich spüren und höre auf mein Bauchgefühl und das Fenster, wo ich mir halt jetzt, was heißt die Kante, aber einfach so einen kleinen Adrenalinkick, wo ich Lust drauf habe, wo ich merke, ich bin im Flow und mache das, dann passt das auch. So jetzt zum Beispiel in der Toskana bin ich auch mal eine Show mitgefahren mit ein paar Dirtjump-Jungs, die alle halb so alt waren wie ich, aber da war das okay, weil es war so ein Luftkissen und da war ich so, okay, Risiko ist nicht so groß und ich mache eh die Tricks, die habe ich so drinnen. Und keiner erwartet, dass ich jetzt hier einen neuen Trick mache. Und dann passt es auch. Ne?
Gerade dann ist es ja auch ganz cool, glaube ich, wenn man das mit Locals macht, um dann zu sagen, ich habe da noch einen Ass im Ärmel, weil vielleicht kennt dich da auch nicht mehr jeder.
Ja, was ja auch total okay ist. Ich meine, jetzt die Kids, die wachsen mit YouTube auf, die kennen Fabio und Danny McAskill und es geht ja immer so schnell, dass so die Geschichte auch vom Mountainbiken oder halt ein paar Jahre zurück, so dass die das halt einfach nicht mehr kennen. Und ich bin ja auch manchmal, was hatte ich letztens im Wald, dann ist das manchmal so, oh, der bärtige alte Mann, der kann ja so gut fahren, wer ist denn das so, ne? Nach dem Motto. Und dann kriegen die das mit und dann war halt einer so, hat mir dann geschrieben, so krass, ich war noch nicht mal auf der Welt, als du den Doppelflip probiert hast. So. Und das sind dann immer echt ganz, ganz lustige Storys. Ja.
Aber Mountainbiken und du, jetzt ist ja natürlich erschwerend vielleicht noch ein bisschen Berlin als Faktor dazu. Passiert da noch viel? Bist du am Teufelsberg unterwegs? Bist du am Dirtjumpen? Sitzt du auf dem E-Bike und fährst irgendwie, jetzt sage ich mal, Runden? Oder fokussierst du dich wirklich auf fiktive 3-4 Ausflüge in die Berge im Jahr?
Nee, es sind so halt, dass ich so ein paar Events habe, wo ich Sachen verbinde und einfach so dann mir überlege, okay, was kann ich Schönes kreieren? Wo kann ich gute Fotos machen? Wo kann ich ein gutes Video machen? Was habe ich da für ein Beispiel? Zum Beispiel Nox ist im Zillertal. Dann habe ich da eine Show bei einer Eröffnung gefahren und dann hatte ich nur ein bisschen Zeit und habe eine Berghütte auf den Bergen gesucht, auf 1500 Meter. Und war dann einfach da eine Woche und habe da einfach Fotos und Sachen produziert. Und für mich so dieses, dann ist das, macht das auch Sinn mit so einem E-Bike, dann kannst du so viel mehr sehen bis in den Bergen und kannst du so ein Exploring machen eigentlich. Und für mich ist das eine ganz, ganz gute Mischung. So, dann habe ich noch Sauer Bicycles aus Dresden, so eine kleine Firma, wieder die Chromoly-Bikes machen, die schweißen auch in Dresden. Und das macht total Spaß, auch mit denen zusammenzuarbeiten und dann habe ich so beide Welten, dass ich dann halt, also im Berliner Wald bin ich total viel. Es muss halt nicht immer irgendwie ein großer Stunt sein. Ich bin einfach, ich brauche die Natur auch, ich brauche den Wald auch. Mir tut es so gut. Und da halt einfach Touren zusammenzubinden. Und ich hab da Freunde, die schon seit 25 Jahren im Wald fahren, so die ersten BMX in den 80ern, die rübergewechselt sind, seit den 80ern im Wald fahren und dann halt so diese ganzen Touren, wie man die zusammenbinden kann, aber auch gestern bin ich hier mit Justus Rudolf gefahren, der jetzt so ein Newcomer ist in Berlin und der irgendwie Anfang 20 ist und Und das macht dann auch cool, dann wieder mit den Jungs zu fahren und so die Mischung zu haben. Und ja.
Dieses Weitergeben, ich glaube, das ist eh so ein Ding, was du dir irgendwie so auf die Fahne geschrieben hast, oder? Zum einen jetzt mal mit so, ja, sagen wir mal Fahrtechnik-Camps, aber ich glaube, du bist ja auch Gorillas-Botschafter und machst da auch noch viele Sachen. Und eben auch, ja, Yoga ist ja auch Weitergeben, wenn du Lehrer bist, oder?
Ja, nee, weil ich schon, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, bei den Freeride-Leuten, so bei Audi Nines, Nine Nights, war ich schon lange dabei und habe oft da Yoga gegeben. Und für mich war das so, ich weiß ja, wie alleine man ist mit dem Druck. Und wenn man da halt, da habe ich gemerkt, ey, ich weiß ja, wo die Jungs stehen so. Und so oft ist das, manchmal haben die ja doch Ansprechpartner oder Firmen, die, wenn ich Verletzungen haben, ah, okay, dann nehmen wir den nächsten. Oder die werden gar nicht aufgefangen. Oder die werden auch, wenn die große Sponsoren haben, die Firmen sind manchmal zu busy, um sich das auf dem Schirm zu haben. Und die Jungs reden auch nicht darüber. Oft wird das einfach weggetrunken oder weggekifft so oder so getun, so typisch mannmäßig gar nicht über den Druck reden. Und jetzt ist es schon mehr in den Medien, dass öfters auch Leute so über mentalen Druck sprechen. Zum Beispiel Martin Söderström hat darüber geredet oder auch Peter Henke, mit denen ich auch viel quatsche. Genau, und das ist, weil es ist ja so bei so vielen Sportlern so dieses, wenn man so ganz on top ist so oder so ein Ziel hat und wenn man das erreicht hat, so was dann noch? Und für mich ist es auch immer noch spannend, so okay, was wo will ich was erreichen oder wo geht's weiter für mich, wo gehen neue Türen auf oder wie kann ich da noch Sachen verbinden? Und das kann ich natürlich total nachvollziehen und es macht dann Spaß, wenn ich jetzt ja, bei den Freeride-Leuten, wenn die mich fragen, wenn ich da Sachen denen helfen kann. Oder halt auch bei den Yoga-Retreats und Workshops, ja. Wenn es so, ich bin hier im Fitnessstudio in Berlin, beim Clays Fitnessstudio, ist ein bisschen hochwertiges Fitnessstudio. Mir macht es auch Spaß, da ganz normal mit den Fitnessstudio-Leuten Yoga zu unterrichten. Wo ich aber auch zum Beispiel, mache ich auch eine Mountainbike-Ausfahrt. Und da sind Leute, die seit 30 Jahren, 20 Jahren in der Nähe vom Wald leben und die noch nie den Wald richtig kennengelernt haben. So, die noch nie im Wald waren. Und für die, das ist dann so krass, dieses so, und mir geht's auch genau darum, ich will da nicht mit den Spinning-Leuten irgendwie eine Stunde kämpfen, anderthalb Stunden kämpfen und durch den Wald heizen, sondern ich will, dass die diese Erfahrung von der Natur haben und wie cool es ist, anderthalb Stunden einfach mal rauszukommen und es ist ja dann immer so, ha, dieser Gesichtsausdruck von den Leuten, dann ist so dieses, ah, jetzt habe ich ein Reset, so jetzt bin ich ja wieder irgendwie geerdet, so und darum geht's mir wirklich auch, das irgendwie so weiterzugehen.
Ich glaube, ich auch zwei komplett unterschiedliche Ansätze, oder ob man es jetzt aus der, ich sage jetzt mal der reinen Sportkomponente macht oder ob man es aus der ja vermeintlichen, nennen wir es salopp, Unterhaltungskomponente macht, eben um zu sagen, ich mache es als Reset, ob das jetzt Fahrradfahren ist, Laufen gehen, Yoga, ich kann es aber auch alles als Sportkomponente machen und immer alles als Challenge und höher, schneller, weiter sehen. Weiß ich nicht, ob das auch mein Ansatz wäre.
Ja, und für mich ist halt so, ich sehe oft Leute, weil ich gebe auch Geschäftsleuten Yoga also, und Businessleuten und ich sehe halt oft, die trainieren dann an der gleichen Energie, weil sie sind am Arbeitsplatz sind sie so am Kämpfen, ganz Tag Zucker und Kaffee und Kämpfen, Stress und dann geben sie sich irgendwie 40 Minuten Stress und wie Crosstraining und arbeiten auch, also sind auch so am Stress trainieren oder am Kämpfen und ich sage, ich finde das natürlich manchmal auch gut. Mir tut es auch gut, mal richtig ein krasses Workout zu haben. Aber wenn es dann zu sehr so die gleiche Energie ist und man kann ja auch so eine gute Runde haben, wo man einfach, ja, ein gutes Workout hat, aber halt nicht so fertig ist und da einfach auch mal kurz innehält am dicken Baum und einen Blick hat, einen weiten Blick hat und aber die Natur genießen kann auch, die Mischung halt.
Kann man es salopp und einfach runterbrechen, um zu sagen, hey, wenn du die 3, 4, 5 Yoga-Übungen machst, das hilft dir. Das hilft dir als Mensch, das hilft dir als Fahrradfahrer. Das ist wirklich toll. Oder muss man sagen, nee, so einfach ist es dann doch nicht.
Ja, das ist schon nicht so einfach, weil manchmal ist das halt auch so, dass man dann vielleicht eine Yogastunde ausprobiert, wo halt einfach ein Lehrer, ein Mensch ist ja auch immer sehr menschlich, was das für ein Stil ist einmal, aber auch was das für Menschen vorne sind. Und wenn jetzt, sagen wir mal, eine zapplige Tanzlehrerin mal kurz einen Wochenendkurs macht und sagt, sie ist Yoga-Lehrerin und das gar nicht lebt und dann halt einen zappligen, stressigen Kurs hat, dann gehst du dann nicht entspannter raus. So. Und es ist schon gar nicht so einfach, aber ich sage auch immer, so dieses, wenn man halt einfach mal gespürt hat, okay, jetzt die Taube oder eine Atemübung oder dass man kurz einfach mal eine Meditation probiert nach dem Workout oder in der Yoga-Klasse halt einfach merkt, okay, wow, die Taube oder hier die Bauchmuskelübung oder der Twist, das hat mir echt geholfen. Und selbst wenn es nur 10, 20 Minuten sind, dass man sich so ein paar Übungen gönnt, so wenn man sagt, ey, ich habe jetzt die Woche ein paar Mal irgendwie mehrere Stunden war ich auf dem Bike, es wäre mal ganz gut, mich so ein bisschen zu stretchen. Und das sage ich auch immer, ihr könnt es auch Stretchen nennen, wenn euch Yoga zu esoterisch ist. So. Oder wenn es so viele, die immer so, oh Gott, Yoga und dieser Eso-Quatsch, da muss man singen und sonst was und meditieren.
Und keiner weiß, wie man in den Boden atmet.
ja. Und das ist ja so oft so. Und meine Klassen, ich habe die auch so aufgebaut, dass es schon auch echt ein Workout ist, wo ich zwischendurch Liegestütze mache und krassen Bauchmuskel-Workout, weil es so wichtig ist, dass man halt stark ist im Center. Aber auch für die Leute halt, wenn man halt einfach alles nur so soft ist und easy, dann sind die ja nicht im Körper. Und wenn ich halt eine richtig anstrengende, gute Klasse habe, dann sind die dann im Körper und nicht mehr nur im Kopf. Und dann können die halt auch besser loslassen. Und dann haben sie vielleicht am Ende dann auch wenn es nur kurz ist, eine tiefen Entspannung, wo man dann anders rausgeht, wo man sagt so, ich vergleiche das manchmal so wie, wenn man aus dem Urlaub kommt, dann merkt man auch so, oh krass, der Alltag ist ganz stressig oder dass man dann merkt so, oh, ich könnte jetzt auch dazu Nein sagen, ich passe mal lieber auf mich auf oder wie sitze ich gerade im Stuhl oder ich schaue mal in den Himmel anstatt aufs Handy. Ja. Und das ist ja immer so oft, diese Leute sagen immer, ja, wir haben keine Zeit und da, wo soll ich das machen? Aber die meisten, die haben unfassbar viel Screentime, so dieses 3-4 Stunden am Tag Handy und das macht ja auch süchtig. Gerade wo ich da in den Kämpfer in Italien, in der Toskana, habe ich den Frauen gesagt, so, ey, probiert mal Digital Detox zu machen. Und die haben wie kleine Kinder, so dieses Kinder reagiert, denen ich das Eis wegnehme. So. Ich meinte, ey, ist nur ein Vorschlag, so nur 1-2 Mal für wichtige Sachen das Handy ja machen am Tag. Und ich kenne es ja auch von mir selber, wie krass das ist, dass das süchtig macht. Und ich musste echt aufpassen, so morgens die erste Stunde nicht gleich das Handy in die Hand zu nehmen, weil man füttert sich ja auch mit Informationen. So wie man sich mit schlechte Sachen essen kann, wenn man sich mit der Startpage mit Horrornachrichten oder News oder füttert, dann ist das auch in deinem System drin.
Das ist aber meistens auch so wahrscheinlich leichter gesagt für die meisten als einfach getan, ist aber, glaube ich, auch generell eine riesige Grundsatzdiskussion. Timo, Mountainbiken. Projekte. Steht noch in nächster Zeit was an? Hast du noch was auf dem Schirm? Wie geht's mit dir und dem Fahrrad weiter?
Ich will auf jeden Fall mit Pete Henke wollen wir zusammen einfach so ein paar Projekte machen. Und das ist ja auch das, was ich angesprochen habe. Einfach mit Freunden eine gute Zeit haben und was kreieren. Weil so entstehen immer die besten Sachen. Und ich muss auch so ein bisschen mehr Content kreieren, merke ich. Ich bin manchmal da ein bisschen zu ruhig gewesen. Und mir macht es total Spaß, da halt einfach gute Sachen zu machen und auch mit guten Fotografen und Filmern zusammenzuarbeiten. Und da planen wir gerade so ein paar Sachen. Und mit Pete Henke auch ein Camp zu machen, wo wir dann auch Yoga mit integrieren und vielleicht so ein paar ältere Freeride-Jungs ansprechen oder egal wen. Da gibt es immer genug Sachen. Und dieses, wo ich auch gerade war, in der Toskana, also dieses Leben da in der Toskana, du fährst Wahnsinnstrails, bist du wieder am Strand noch, hast die kleinen schönen Städte, diese die italienische Kultur. Da sind auf jeden Fall noch mehrere Sachen geplant, dass wir nochmal so Camps da machen. Und dann gucke ich, was da noch so für Türen aufgehen. Und halt nebenbei halt auch die Yoga-Camps und Workshops, die ich so nebenbei in Berlin mache. und schauen, wo mein Fahrrad mich wieder hinführt.
Sehr gut, jetzt hast du gerade gesagt, die älteren Freeride-Jungs, theoretisch würdest du sie ja alle kennen. Hat man mit, in Anführungszeichen, allen noch Kontakt? Gibt es da noch Freundschaften oder muss man dann sagen, Mai, es ist wie immer im Leben, das dünnt aus, es sind noch die 3, 4, 5 geblieben?
Nee, total. Also klar, jetzt so jemand wie zum Beispiel John Cohen, zu denen habe ich immer noch Kontakt. Aber auch so zum Beispiel ein Freund von mir, der Norbert Haller, der war auch für mich so ein Vorbild damals, der halt einfach schon so eine Tabletops gemacht hat und so einen Style immer hatte und so eine auch als nicht als Künstler auch hat so Sachen gemacht, die mich total beeindruckt haben. Und dann mit denen im Wald zu fahren, was erst 52 und dann mit ihm nochmal so eine Jumpline zu springen zusammen. So diese Kontakte, die man früher hatte, oder auch zu Fotografen, mit denen man irgendwie so viele Reisen zusammen gemacht hat. So, das sind alles gute Freunde und ja, da habe ich immer noch viel Kontakt zu den Jungs. So. Ich meine, ich war jetzt länger nicht mehr in Kanada oder in. Aber wenn man sich dann wieder sieht, jetzt so Brad Tippy oder Wade Simmons oder ja, andere Leute, so die das, man hat so viel zusammen erlebt und dann auch, wenn man sich ein paar Jahre nicht sieht, dann ist es immer total cool wieder, weil man einfach so viele Sachen zusammen geshared hat. So, ja. Ja.
Hier ist immer wieder Wahnsinn, wie oft eigentlich der Name Brad Tippy fällt. Weil gerade in der letzten Folge mit Tom Oehler meinte der auch, oh, er müsste eigentlich mal noch mit Brad Tippy fahren gehen. Das würde er sich sozusagen nochmal wünschen. Aber du solltest vielleicht auch nochmal rüber nach Kanada und einmal nochmal den North Shore nochmal gucken, wie er mittlerweile aussieht, ohne haarsträubende Holzstunts.
Das war ja auch das damals, als ich das erste Mal drüben war, und so richtig das erste Mal Fully gefahren bin, so 2002. Da war ich schon auch immer nur so der coole BMXer. Und ich hatte, am Anfang hatte ich auch zum Beispiel, ich mochte Federung nicht. Ich habe mir Lenkerenden abgesägt und habe mir in die Gabel gepackt. Ne? Weil ich so bin ich Helltrack gefahren, weil ich fand Federung doof. So. Weil als BMXer fand ich...
Das spürt man ja nichts.
Ja, aber halt auch, aber die Technik und die Bikes, die waren noch echt nicht gut. Ich hatte halt einfach einen kleinen Cross-Country-Rahmen, die Schaltaugen sind dann dauernd abgebrochen, die Gabel war eine Cross-Country-Gabel, wo die total am Flexen war und oft waren wir echt so Stunt-Dummies, die Sachen getestet haben. Mir sind so oft Sachen weggebrochen, ja, fliegt man nach Australien zum Freeride-Event 2002, dieses Red Bull Ride in Ginderbine. Und dann bin ich da auf einmal so mit Sam Hill, Cedric Garcia und ganz krassen Downhill-Jungs. Das war so eine Mischung aus krassen Downhill-Trail mit Jumps, wo mir dann aber gleich eine Halterung am Rahmen abgebrochen ist. Und dann war ich, okay, kann ich nie mitfahren. Ne? Und es war oft, dass die Sachen nicht gehalten haben. Aber dann war das auch cool. Damals hat dann mein Sponsor Scott dann auch dann halt reagiert und hat mir dann halt einen Slopestyle-Rahmen halt gemacht. So, ne? Und das hat sich ja total weiterentwickelt, die Technik.
Timo, bevor wir zum Schluss kommen, ich muss noch eine Sache zwingend fragen. Ich nehme an, du bist immer noch bei DSG.
Ja. Ja.
Dir muss doch die Firma schon mittlerweile gehören, oder?
nee, aber das ist ja auch cool, so mit so Firmen so lange zusammenzuarbeiten, so jetzt wie TSG oder jetzt Schwalbe oder Esculab. Und natürlich ist es manchmal auch wie eine Beziehung. So, wenn bei anderen Firmen, dann bin ich manchmal... Ja, bei Oakley war ich 15 Jahre oder auch bei SRAM und Scott so dieses über 10 Jahre. Das ist ja auch, aber manchmal bei großen Firmen, da verändert sich was. Die Marketing-Ansprechpartner, alle 3, 4 Jahre hast du da einen neuen. Und wenn du einen neuen Ansprechpartner hast und der halt voll auf Rennrad steht und Freerider doof findet, das ist halt immer interessant, so was da so passiert in den Firmen. Und wo ich auch immer viel draus gelernt habe, ja. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist es echt cool, so diese Mischung zu haben mit Nox und Sauer Bicycles. Und auch mit TSG, so dieses, ja, das ist, glaube ich, 16 Jahre jetzt oder so. Ja, ja.
Das ist echt Wahnsinn. Das ist aber auch übrigens ein guter Tipp für alle, die jetzt danach bei YouTube die New World Disorder Filmchen durchzugucken. Ihr könnt immer so weit skippen, bis im Bild einer kommt mit Halbschale. Das ist Timo. Weil meistens haben alle anderen Fullface. Und entweder das ist John Cohen oder Timo Pretzel.
Ja, genau.
Timo,
genau.
Zum Abschluss, wenn du sagen könntest, du müsstest nur noch einen Trail oder einen Gebiet, vielleicht auch eine Jumpline für den Rest deines Lebens fahren, was wäre das?
Das ist eine schwierige Frage. Also für mich ist es so, ist es manchmal mehr so dieses, wo man mit Freunden zusammen einfach so Spaß hat. Das muss dann gar nicht so der krasseste Trail sein. Dann kann es echt so dieser Home-Trail sein, so, wo für zu Hause der ist. In Berlin jetzt ist Grunewald, ist gar nicht so krass. Aber mir gibt der so viel Energie und so viel Kraft auch. Aber natürlich ist es dann sowas wie in der Toskana, wo man dann halt irgendwie am Strand das Cala Violina und denkt so, ey Mann, jetzt, du hast hier einen geilen Trail und hast noch einen wahnsinnigen Strand. Und so diese Mischung ist schon echt, echt beeindruckend. Und ja, also für mich so als BMXer, so diese Dirt-Jump-Spots, so das ist auch das, was ich schon immer noch am liebsten mag. Da geht es mir nicht um Tricks, aber so Spots. Es gibt zum Beispiel einen Dirt-Jump-Spot in Peigné, Frankreich, Südfrankreich, der seit 25, 30 Jahren wurde dran gebaut. Und so, wenn du so große, flowige Lines hast, die so gut zusammenpassen und hast einfach so 20 große Hügel, die so geil flowen mit guten Kurven noch. Und das sind schon auch, ist so auch echt mal besonders. Und es ist ja auch eine Kunst, so gute Sachen zu bauen. Und da bin ich gespannt, auch jetzt dieses Jahr nochmal ein paar andere Sachen auszuprobieren. In Deutschland gibt es ja auch jetzt immer mehr, die besser bauen und bessere Trails haben. Und mal gucken, wo ich da noch lande. Ja.
Sehr schön. Timo, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du Rede und Antwort gestanden hast sozusagen und auf deinem Leben erzählt hast. Da muss ich dann wirklich sagen, thank you for riding oder bei dir sogar noch wahrscheinlich thank you for practicing yoga.
Ja, beides, genau, die Balance.
Und genau so schön ausbalanciert sind wir dann eigentlich auch schon wieder am Ende der Folge. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alles, was Timo betrifft, was ihr noch optisch irgendwie sehen könnt, YouTube-Links oder was er mit seinem Yoga for Bikers auf sich hat, guckt das einfach mal. Die ganzen Links habe ich alle in den Podcast gepackt. So, in der Beschreibung ist das eigentlich überall drin. Dann könnt ihr bei YouTube mal noch ein bisschen in New World Disorder reinschnuppern, in die alten Teile eben. Oder eben auch vielleicht euch für eine Yoga-Klasse anmelden. Oder vielleicht sogar in Berlin oder einen Fahrtechnikkurs mit Timo zusammen buchen. Ihr findet da schon euren Weg. Ansonsten, lasst mir gerne auch mal eine Bewertung da bei dem Podcast. Kann man bei Spotify, bei Apple Podcast überall machen. Ansonsten bei Instagram vorbeigucken, nochmal ein paar Bildchen anschauen, liken, kommentieren. Vielleicht gibt es irgendwas, was ich wissen muss. Sagt mir Bescheid. Auch die deuter.com, da gibt es jetzt eine eigene Sparte mit Podcast. Da kann man sich auch nochmal reinklicken und mal reinlesen, was es da noch sonst so gibt. Und dann bin ich mit meinen Schlussworten auch schon am Ende. Heißt, bleibt mir gesund. Wir sehen uns auf dem Trail. Und ansonsten verbleibe ich wie immer. Thank you for riding. Writing, 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 writing.